Ich lese jetzt aus dem ersten Korintherbrief ein Stück und das wird auch der Predigttext sein, den ich für diesen Sonntag gewählt habe, denn wir gehen ganz steil jetzt zu auf den 10. September, Wahl des Geistlichen Rates, und dieser Text passt wirklich sehr gut zu dem Thema. Und ich dachte, es ist vielleicht auch wichtig, das noch einmal auch in einer Predigt etwas umfangreicher zu beleuchten, worum es geht. 1. Korinther 3, Vers 9 bis 17. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ein geistlicher Rat wird gebraucht. Der Begriff sagt schon, worum es geht. Ein bisschen. Es geht um mehr, aber als Beratung. Es geht wirklich um die Gestaltung und das Voranbringen des Gemeindelebens hier in Pölzig. Eine geistliche Verantwortung ist das, die zu übernehmen und sie auszuüben mit geistlich ausgerichteten Menschen. Es geht darum, dass unsere Mitarbeit auf eine breite Basis gestellt wird. Aber, und das will ich voranstellen, wir suchen nicht Mitarbeiter für unsere Gemeinde oder für Kirche vor Ort. Das ist ja das, was man natürlicherweise denkt, nicht? Die Gemeinde sucht Mitarbeiter. Wir suchen Menschen, die als von Gott gerufen und beauftragt sich verstehen. Das ist nämlich ein Unterschied. Und es ist ja erstaunlich, dass Gott unsere Mitarbeit überhaupt will. Der Apostel Paulus schreibt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Gottes Mitarbeiter. Wow, das ist ja eine steile Behauptung. Zum Beispiel ist ja unser Schwiegersohn jetzt Werkstudent bei Porsche. Und wenn man das mal so sagt, oh, er ist bei Porsche, dann sagt man, oh, schön. Es gibt also Arbeitgeber, will ich nur mal so deutlich machen, da ist man auch irgendwie vielleicht stolz, ne, wenn man da angestellt sein kann und mitarbeiten kann. Und bei anderen vielleicht eher nicht. Und was gibt es für eine höhere Instanz, sagen zu können, ich bin ein Mitarbeiter Gottes, des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde geschafft hat. Er braucht meine Mitarbeit gar nicht. Das ist ja auch mal wichtig, nicht? Wer die Welt geschaffen hat, wenn wir sagen, wir sind Mitarbeiter Gottes, dann ist das ein großer Unterschied, als wenn wir sagen, ich bin Mitarbeiter der Kirchgemeinde Pölzig. Die Kirchgemeinde Pölzig braucht jeden. Wir brauchen wirklich Unterstützung, Hilfe in so vielen Bereichen. Gott an sich selbst, ich brauche niemanden, hat die Welt geschaffen ohne Hilfe, ohne Fremdhilfe, ohne unsere Beratung. Das können unsere Wissenschaftler gar nicht ertragen, dass ohne ihre Beratung Gott die Welt geschaffen hat. Und dann ist es ja auch deswegen so erstaunlich, weil sich, wenn man das mal betrachtet, was das für Mitarbeiter waren im Neuen Testament, man sagen muss, keiner von denen hatte sich in irgendeiner Weise dafür qualifiziert, Gottes Mitarbeiter zu sein oder Mitarbeiter Jesu Christi. Wir schauen mal in den Jüngerkreis hinein. Ich nenne hier nur mal zwei Namen. Thomas. Thomas wird gesandt als Apostel, nicht? Und glaubt den Frauen nicht, dass Jesus auferstanden ist, obwohl Jesus es vorher auch schon gesagt hatte. Er glaubt es einfach nicht. Dann sagt er, nee, wenn ich das selber nicht sehe, ein Zweifler. Und Jesus sagt ihm es dann ja auch, du glaubst jetzt, weil du siehst, aber selig sind die nicht sehen und die doch glauben. Das traf auf Thomas nicht zu, er hatte sich gar nicht qualifiziert. Petrus hatte sich auch nicht qualifiziert. Und dann lesen wir von anderen Jüngern, wie sie immer und immer wieder von Jesus zurechtgewiesen werden. Und dann heißt es als Urteil in den Evangelien oder als Urteil, dass Jesus spricht, warum seid ihr trägen Herzens? Oder wie lange soll ich euch ertragen, sagt Jesus. Nee, so ist das mit den Mitarbeitern, die er auf die Piste schickt. Sie haben sich gar nicht dafür qualifiziert. Paulus dann, ein ganz grandioser Mitarbeiter, von dem die meisten Briefe im Neuen Testament stammen und von dem auch dieser Predigtext stammt, den ich gelesen habe. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Paulus hatte sich gar nicht dafür geeignet. Er war ein Mitarbeiter, der sich nicht beworben hatte, wie Menschen vielleicht sich bei bestimmten Firmen bewerben und sagen, hoffentlich klappt es. Also wenn ich mal irgendwie bei Siemens genommen würde oder bei Mercedes-Benz oder was weiß ich, was wir für große Firmen haben. Paulus hatte sich nicht beworben, Mitarbeiter Jesu sein zu wollen. Er war von Jesus gerufen worden auf sehr deutliche, drastische Weise als ein Gegner der ganzen Jesus-Bewegung und dieses Glaubens. Mitarbeiter Gottes. Der heilige Gott, über den Josua im Alten Testament dem Volk Israel gesagt hatte, ihr könnt nicht diesem Gott dienen. Das wollten sie nämlich. Sie haben gesagt, ja, wir werden unser Leben lang dem Herrn dienen. Sagt Josua, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott. Und ihr seid ein abtrünniges Volk. Dieser Gott braucht unsere Hilfe nicht. Und wir, die er dennoch in den Dienst stellen will, sind sündige Menschen. Das ist die Wahrheit. Es ist eine ganz besondere Würde, dass Gott unsere Mitarbeit will. Und wenn also wir am 10. September einen geistlichen Rat wählen, möchte ich das mal voranstellen. Nicht? Es geht um Mitarbeit, natürlich in der Gemeinde, bei der Kirche vor Ort, hier am Ausstrahlungsort. Aber jeder Einzelne, der da mit hineingeht, ist ein Mitarbeiter Gottes. Wir ehren nicht Gott, sondern wir werden geehrt von Gott, dass wir Mitarbeiter sein dürfen. Und in dem, was wir oft tun oder auch vernachlässigen, verunehren wir sehr oft leider den Namen Gottes. Es ist ja auch das Traurige der Kirche Jesu Christi, dass sie den Namen Christi oft, oft beschmutzt hat. Und sicherlich ist es so, wenn wir die Menschen fragen in den Orten, dann gibt es sicher manches, was sie zu Recht kritisieren und sagen, das gefällt mir nicht und hier ist die Kirchgemeinde nicht gut. Das ist auch die Wirklichkeit. Ich habe einen zweiten Gedanken. Gemeinde bauen auf dem festen Grund. Paulus sagt, ich habe als ein weiser Mitarbeiter den Grund gelegt und er sagt dann, es kann aber niemand einen anderen Grund legen als den, der schon gelegt worden ist durch Gott, Jesus Christus. Das Fundament für den Bau hat Gott gelegt und ein anderes Fundament gibt es nicht. Als Paulus die Gemeinde in Korinth gründete, aber auch an anderen Orten, gründete er diese Gemeinden auf Jesus Christus, auf den auferstandenen Herrn. Ein weiser Baumeister weiß und berücksichtigt in zweifacher Hinsicht dieses Fundament. Das will ich mal entfalten. Nicht? Also kann niemand auf einem anderen Grund bauen. Heißt A, wir selbst als Gottes Mitarbeiter können das nur auf der Grundlage Christi. Denn ich erwähnte das ja schon, wir sind und bleiben ja sündige Menschen. Also wie wollen wir Gott dienen oder in der Gemeinde etwas bauen, wenn wir nicht selber fest verwurzelt sind auf dieser Grundlage, dass Gott uns vergeben hat durch Christus. Dass Vergebung, Reinigung und Heiligung möglich sind durch Jesus Christus uns zuteil geworden. Außerhalb dieses Grundes geht es nicht. Möchte ich ganz deutlich sagen, werde ich auch nochmal, wenn der geistliche Rat dann gewählt ist, zusammentritt, das sagen, ist mir eigentlich das Wichtigste, dass uns deutlich wird, darum geht es, dass wir diesen Grund nicht verlieren und nebenan irgendwas bauen. Das wird nicht funktionieren. Wer Gemeinde bauen will und nicht auf diesem Fundament steht, sondern auf seine eigenen Qualitäten sich verlässt, dem wird es nicht gelingen. Und wenn auch noch so grandiose Gaben eingebracht werden in den Gemeindebau, wenn das nicht auf dieser Grundlage geschieht, wird es nicht funktionieren. Wir bedürfen täglich der Gnade Gottes. Und wenn es auch nicht immer ganz offensichtliche Sünden sind, so mischen sich doch viele Dinge hinein, die in dieses Bauwerk nicht gehören. Da ist viel Eigendünkel, Stolz. Es gibt immer auch Eigeninteressen, die oft unerkannt so ins Werk mit hinein sich mischen. Nicht? Wir sind Menschen, wir bleiben Menschen. Und wir müssen immer wieder auch von Zeit zu Zeit das leider erkennen und sagen, wir haben jetzt hier mittlerweile, beschreiten wir einen Weg. Warum machen wir das eigentlich? Was treibt uns da eigentlich? Das eigene Interessen, eigene Ideen? Und wir werden aus dieser Situation nicht herauskommen, solange wir leben. In diesem Sinne bin ich auch wirklich immer und immer wieder und bleibe überzeugter Lutheraner in der Kirche der Reformation, die das so deutlich auch betont hat. Wir sind und bleiben immer in dieser Situation, dass wir der Rechtfertigung Christi bedürfen und der Korrektur. Wir müssen die Dinge vor ihn hinlegen. Alles, was wir planen, was wir tun, müssen wir ihm hinlegen, damit er es heiligt. Und dann kann es was werden. Das war der eine Aspekt, auf diesem Grund zu bauen. Der andere Aspekt heißt natürlich auch, wir rufen Menschen zum Glauben. Darum geht's bei Kirche vor Ort, dass wir Menschen zum Glauben rufen, damit sie ihr Leben auch auf Christus gründen und dass sie lernen, aus der Gnade und Vergebung Gottes zu leben. Das ist die Grundvoraussetzung für ein christliches Leben. Ohne das gibt es kein christliches Leben. Und wir wissen, dass wir in einer Kirche zu Hause sind, die da an diesem Fundament schon lange auch nicht mehr so ganz deutlich ist, möchte ich mal vorsichtig sagen. Man bekennt das zwar immer noch mit dem Munde, aber in der Wirklichkeit vor Ort wird oft auf Nebenschauplätzen eine Menge Aktivität verübt. Eine Gemeinschaft von Menschen, die wirklich auf Christus persönlich gegründet sind, wird es dann auch miteinander als Gemeinschaft sein. Und das heißt, wir sind gegründet zum Beispiel auf der Vergebung Gottes, die wir selber empfangen, heißt aber auch, die wir uns gegenseitig natürlich gewähren. Denn wo Menschen miteinander arbeiten, da gibt es immer auch Konflikte und Enttäuschungen und so weiter. Nicht? Das geht gar nicht anders, als dass wir uns annehmen, so wie Gott uns durch Christus angenommen hat. Das gibt den Ausschlag für eine Gemeinschaft, in der wir uns untereinander auch vergeben und immer wieder neu lernen, was das eigentlich heißt, dass wir nicht aus Sympathie hier miteinander tätig sind. Nicht aus Sympathie menschlicher halten wir hier Gemeinschaft und arbeiten gemeinsam, sondern weil wir in die Gemeinde Jesu hineingestellt sind durch seinen Ruf, alle auf denselben Grund. Und das dürfen wir wirklich niemals aus dem Blick verlieren, dass es so ist. Und ich wage zu sagen, dass Gemeindeaufbau, der auf Aktionen, auf Events gegründet ist oder dass man Reisen miteinander macht, Konzerte oder Kulturveranstaltungen anbietet. Ein solcher Gemeindeaufbau wird nicht funktionieren. Die evangelische Kirche arbeitet sich kaputt auf diesen Feldern, aber Gemeinschaft in Gemeinde entsteht nicht. Auf dieser Ebene entsteht sie nicht. Und leider werden alle diese Irrwege aller Orten beschritten, obwohl man schon sehen kann, dass es nichts bringt. Das sehen wir jetzt schon seit Jahrzehnten in unserer Kirche, dass das nichts bringt. Und trotzdem wird immer noch gesagt, naja, aber das alte Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist, das will ja heute keiner mehr hören. Ja, aber erstaunlicherweise ist da, wo in Gemeinden genau diese Botschaft verkündigt wird, auch Gemeindeleben. Das kann man deutlich sehen. Nicht? Der Pfarrer Alexander Gard hat jetzt jüngst ein Buch geschrieben, das heißt Umkehren oder Untergehen. Er ist Pfarrer in Wittenberg. Und da formuliert er genau das. Es wird in der Theologie ständig etwas behauptet, was sich in der Realität aber genau widerlegt. Es ist die alte Heilsbotschaft der Apostel und auch der Kirchen der Reformation, die in unseren Bekenntnissen ja drin ist, in jedem Gesangbuch steht es hinten drin, unser Grundbekenntnis, was auch heute immer noch Gemeinde baut. Weil Menschen das zutiefst spüren, dass sie der Rechtfertigung bedürfen und da grenzen wir uns auch ab in einer Umwelt, in der zum Beispiel in der Esoterik so viele Selbsterlösungswege ja ständig angeboten werden. Nicht? Es geht da immer um Selbstoptimierung in der Esoterik. Ne? Wie kann ich mein Leben optimieren? Wie kann ich besser in Einklang kommen mit der Natur? Wie kann ich besser in Einklang kommen mit mir selbst? Wie kann ich das alles optimieren? Mein Umgang mit der Zeit und meine Gefühlswelt. Es geht immer um Optimierung. Und im Evangelium wird uns aber gesagt, du bist angenommen von Gott. aus Gnade und du musst dich gar nicht selbst optimieren, aber du sollst jetzt lernen, aus dieser Gnade heraus zu leben und deinen Alltag zu gestalten. Und deswegen soll das in unserer Gemeinde und bei Kirche vor Ort das klare, erkennbare Zentrum sein und auch bleiben. Und die Verantwortung dafür, dass das so bleibt, hat der geistliche Rat. Und da versteht ihr jetzt auch, warum mir das so wichtig ist. Seit 3 Monaten weisen wir ja darauf hin. Der geistliche Rat ist wirklich das Gremium, was das Profil, die inhaltliche Ausrichtung dieser Gemeinde für die nächsten Jahre entscheidend mitbestimmt und prägt. Und zwar in einem Umfeld in unserer Kirche, wo alle möglichen Wege auch beschritten werden. Das mag ja sein. Auch im Kirchenkreis Gera, nicht? Aber im Kirchenkreis Gera ist durchaus bekannt und bewusst, dass Pölzig da eine sehr klare Ausrichtung hat in inhaltlichen Fragen. Und das wird ja auch so gesehen. Und damit das aber auch so bleibt, ist ein geistlicher Rat nötig, der in dieser Hinsicht auch sich verantwortlich weiß und in dieser Richtung auch betet und arbeitet. Jeder, der hier dabei ist, hat durch seine Verkündigung, durch sein Gebet, durch sein Verhalten dafür Sorge zu tragen, dass dieser Grund nicht verlassen wird. Ein dritter Punkt: Gemeinde bauen mit guten Materialien. Es wäre ja komisch, wenn man auf einem tief gegründeten und frostsicheren Betonfundament eine wackelige Holzhütte aus Schrankwänden errichtet, die man irgendwo noch übrig hat oder gefunden hat, die dann weder einem Sturm standhalten noch dem Zahn der Zeit auch nur für eine einzige Generation trotzen könnte. Wertvolle Materialien für den Gemeindeaufbau sind die wichtigen Dinge, die Gottes Geist uns schenkt und unter uns wirkt, von denen das Neue Testament spricht, nämlich ist das lebendige Wort Gottes, und das ernsthafte Gebet und die herzliche geistliche Gemeinschaft unter den Kindern Gottes. Diese 3 grundsätzlichen Dinge. Aber dazu zählt dann auch im Weiteren eine klare Anleitung, wie unser Leben in Gottes Augen eigentlich gelingen kann. Das ist nämlich für Gemeindebau auch wichtig, dass die Einzelnen in der Gemeinde Gottes lernen, wie mit den einzelnen Themenfeldern, die unser Leben ausmachen, in Gottes Augen richtig umzugehen ist. Dann baut man mit gutem Material. Und das betrifft alle Lebensbereiche, die uns betreffen. Was heißt das denn als Christ, eine Ehe zu leben? Familie, Erziehung von Kindern. Wie lebe ich als Christ mit meinen Mitmenschen? Wie gehe ich mit den Konfliktfeldern in der Arbeitswelt um? Wie gestalte ich meine Zeit, meine Freizeit? Wie ist mein Verhältnis zum Geld? Work-Life-Balance, also ich sag, so modern, das sind alles Dinge, die man in der Bibel findet. Da gibt es Gottes Anweisungen dazu. Nicht? Halte einen Tag Ruhe. So schaffen die meisten nicht. Es geht nicht, dass wir als Gemeinde Jesu zum Maßstab nehmen, was wir selbst für richtig halten oder was uns die Gesellschaft, die Umwelt so erzählt. Wo kein Glaube ist, wo man nicht gegründet ist auf das Wort Gottes, da mögen andere Dinge gelten, aber in der Gemeinde Jesu war es von Anfang an so, dass man gesagt hat, hier gelten die Dinge und die Ratschläge, die Gott dazu gibt. Und da war die Gemeinde Jesu immer von Anfang an im Römischen Reich schon ein Fremdkörper in der Gesellschaft. Ein totaler Fremdkörper. Und das hat Gemeinde und Kirche leider verlernt, weil wir ja hier in Europa Jahrhunderte vermeintlichen Christentums haben, wo das Leben weithin schon auch nach jüdisch-christlichen Grundüberzeugungen gestaltet worden ist. Bis in die Gesetze hinein hat man das vergessen. Aber jetzt sind wir in einer Gesellschaft, die wieder sehr offen nach ganz anderen Maßstäben legt. Und da ist die Frage, ob wir als Gemeinde, als Kirche vor Ort noch den Mut und die Kraft haben zu sagen, ja, aber wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann beinhaltet das eben auch, dass wir nicht nur als Gedankenblase irgendeinen Glauben erzählen, sondern dass das konkret in unserem Alltag und in der Lebensführung deutlich wird, dass da ein Unterschied ist. Und da wird es dann nämlich schwierig. Da ist es in vielen Gemeinden ein Schweigen, man will niemandem zu nahe treten. Nicht? Und dann heißt es, ja, das muss jeder selber wissen. Ihr könnt mal suchen in der Bibel, nehmt euch mal die Woche Zeit, ob ihr irgendwo im Neuen Testament von irgendeinem der Apostel die Aussage findet, das muss jeder für sich selber wissen. Diese Vorstellung gibt es nicht im Neuen Testament, dass jeder das für sich selber entscheidet. Sondern da heißt es, ihr seid Nachfolger Jesu und als solche gibt es einen bestimmten Kodex, der gilt. Der wird einfach angelegt. Und zwar nicht, weil Gott uns knechten und eingrenzen will, sondern weil er sagt, das ist der Weg zu einem guten und gelingenden Leben. Und wenn wir nämlich mal schauen in die Gesellschaft, so frei sie ist und Freiheit propagiert, gelingendes Leben ist da wenig. Sehr viel Zerstörung, sehr viel Zerbruch, sehr viel desillusionierte Menschen, die dann auch sarkastisch werden in diesen wichtigen Themenfeldern, zum Beispiel Beziehungen. Also was man da manchmal hört, ne, wie Menschen darüber reden, dann sieht man, wie zutiefst desillusioniert und sarkastisch die schon geworden sind, weil es alles nicht funktioniert hat, weil es nicht gelingt. Und da haben wir als Gemeinde eine Aufgabe, ein klares Wort zu sagen und auf dieser Grundlage zu bauen, die Gottes Wort uns gibt. Wenn die Teilhabe an christlicher Gemeinschaft keine positiven Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat, wenn es nicht gelingt, zum Beispiel, dass Gottes Heil in Herzen, die krank sind, die angeschlagen sind, aufgerichtet wird, wenn die Gemeinschaft der Kinder Gottes nicht dazu hilft, dass Beziehungen heil werden, dann könnte es sein, dass wir vielleicht mit Holz, Heu und Stroh bauen. Und dann ist Umkehr nötig. Damit wir als Christen wirklich miteinander geistlich wachsen. Und ein letzter, vierter Punkt, ganz kurz. Wir bauen Gemeinde mit einer großen Vision. Denn das ist ja auch die Frage, was bauen wir hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Wir sind ja kein Verein. Der Feuerwehrverein hat ein klares Ziel, nicht? Das ist beschrieben und dann sind die tätig. Was tun wir eigentlich? Der Apostel Paulus sagt, wir bauen nichts Geringeres als Gottes Tempel. Die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Gottes. Und da ist die Frage, worauf ist unser Blick gerichtet? Wenn wir so Gemeinde bauen, sind wir auf Zahlen ausgerichtet? Also die EKD ist sowas von auf Zahlen ausgerichtet. Jedes Jahr müssen die Pfarrer so eine Statistik ausfüllen. Ich hasse das wie die Pest. Ich bin auch immer der Letzte im Kirchenkreis. Ich muss immer dreimal ermahnt werden. Und dann sage ich immer, wenn die Frau Schwabe anruft, ach jetzt, um Himmels Willen, dann füllen wir das immer noch irgendwie am Telefon dann aus, weil ich das so hasse. Aber da wird alles erfasst in Zahlen. Nicht? Wie viele Gemeindeglieder gibt es, wie viele Ehrenamtlichen gibt es, wie viele dies, das, das zahlen, auch Kollekten, Spenden und wofür wird das Geld ausgegeben, das findet man also wirklich hervorragend alles dargestellt. Und wenn jemand sagt, das wäre undurchsichtig, das ist einfach Quatsch. Man kann das genau sehen, bis zwei Stellen hinterm Komma, wie viel Geld wird für Verwaltung ausgegeben und für diesen, das ist alles top in unserer Kirche. Nur, wir kriegen ja ein Problem nicht in den Griff. Wir sehen zum Beispiel, seit Jahren rutscht die ehrenamtliche Mitarbeit nach unten. Rückgang. Ganz stark. Hat keiner mehr Lust zu, nicht? Ist irgendwie auch nachvollziehbar. Worauf ist unser Blick gerichtet? Auf Zahlen? Oder ist unser Blick gerichtet auf das äußere Bild, was wir abgeben, ob wir bei den Leuten gut ankommen? Oder ist entscheidend für uns, wie wir uns persönlich gerade fühlen? Mir ist gerade nicht danach. Ne? Ich bin gerade selber in einer schwierigen Situation. Mir ist jetzt gerade nicht danach, mitzuarbeiten in der Gemeinde. Ach, das wisst ihr, Annette und ich sind seit 18 Jahren hier. Wisst ihr, wie oft wir gesagt haben, also Lust haben wir da jetzt nicht. Man könnte schon weglaufen, wenn man dran denkt. Nicht? Jetzt steht wieder ein Schulanfangsgottesdienst bevor. Möchte ich euch mal sagen, wie das in Wahrheit ist. Ich weiß das ja und schätze das auch sehr, dass immer so viele gute Rückmeldungen kommen aus der Gemeinde. Es baut uns auch sehr auf, muss ich wirklich sagen, dass die Gemeinde so dankbar die Dinge annimmt und auch zurückspiegelt. Aber wisst ihr, wie katastrophal das oft ist in der Vorbereitung? Da sind die Ferien zu Ende und man sagt, nee, jetzt nicht Schulanfangsgottesdienst vorbereiten. Ich habe keine Lust und vor allen Dingen auch keine Idee. Man könnte einfach nur weglaufen. Und da ist es manchmal wirklich so, dass man sagt, ja, da müssen wir jetzt die Arschbacken zusammenkneifen, wir haben es ausgeschrieben, jetzt muss es gemacht werden. Und zwar nicht, weil wir uns danach fühlen, sondern weil wir Mitarbeiter Gottes sind. Es ist Gottes Auftrag, dass wir seine Botschaft sagen, und zwar jetzt auch den Schulanfangskindern. Da geht es nicht darum, wie wir uns fühlen oder ob Annette und ich uns gerade gestritten haben, was ja vorkommt in Pfarrhäusern auch. Wisst ihr, wie schwer das ist, wenn man sich richtig aufgeheizt hat im Brass? Und dann muss man sich aber an den Tisch setzen und sagen, wir müssen das jetzt gemeinsam vorbereiten, da könntest du wahnsinnig werden. Es geht nicht um Gefühle, sondern es geht darum, dass wir eine klare Vision haben, eine große Vision, woran wir hier eigentlich arbeiten. Wir arbeiten an Gottes Tempel. Mann, was Größeres gibt es nicht. Gott will unter uns wohnen, wenn wir dann einen Schulanfangsgottesdienst feiern und hoffentlich vielleicht doch Menschen mitnehmen können, die sagen, ja, das ist aber gut, was die Gemeinde da macht. Ist auch gut für unsere Kinder. Und wenn dann eine solche Rückmeldung kommt, mal von Eltern, wie wir sie immer wieder von Zeit zu Zeit mal bekommen, dass Eltern sagen, das tut unseren Kindern gut, dass sie da sind freitags, ne? Oder beim Sternsinnprogramm mitmachen, dann kann man es in ein Gebet fassen, sagen, danke, dass es gelingt und möge doch wirklich auch dieser Funke überspringen, dass da noch mehr kommt und Leute sagen, ja, vielleicht sollten wir dazugehören. Und dann wächst die Gemeinde Gottes auch zahlenmäßig. Nein, es ist nichts Kleines und Unbedeutendes, was wir hier tun. Was immer Menschen, vielleicht wir selbst, daran auszusetzen haben, und es gibt auch immer Dinge, die wir auszusetzen haben, das kann nicht aufwiegen, was Gott selber darüber gesagt hat. Vielleicht sind wir manchmal unzufrieden und sagen, ja, das könnte besser laufen oder hier, und warum klappt das nicht? Und dann mäkeln wir rum an der Gemeinde. Und manches davon ist richtig, manches davon ist überspannt, aber das kann alles nicht aufwiegen, was Gott gesagt hat über seine Gemeinde, an der wir hier bauen. Gott sagt, sie ist mein Tempel. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.